mich begeistert immer wieder, wie Gott, unser Vater im Himmel, sein Erlösungswerk für uns Menschen geplant, durchgeführt und vollendet hat. Ohne Einflussnahme der Menschen. Gottes Wirken ist so genial, dass die klugen Menschen nur staunen können. Und so begeistert es mich eben, dass bei der Menschwerdung Jesu es genauso ist. Maria bekam von den Engeln die Vorschau, indem sie schwanger werden sollte, ohne Beteiligung von Josef. Und als reine, unberührte Frau ein Kind, ja, den Sohn Gottes, den Retter der Menschheit, entbinden sollte. Menschlich gesehen eine richtige Zumutung für Maria und Josef. Wir alle kennen den weiteren Werdegang aus der Bibel. Und bis heute wird der Geburtstag Jesu als Weihnachtsfest, als Heiliger Abend gefeiert. Gott hat damit sein Erlösungswerk für uns begonnen. Was hat aber die Welt daraus gemacht? Ein Lichterfest. Ein Geschenkefest mit Weihnachtsmann. Ein Stimmungsfest für Jung und Alt mit Schnee und Kerzen. Und vielleicht ein märchenhaftes Krippenspiel einmal im Jahr in der Kirche. Und an Gott selbst, der einen genialen Plan für die Rettung der Menschen begann, denken die wenigsten. Der natürliche Mensch lebt nur dem Heute und dem Ich. Gott hatte aber mit Jesus viel vor. Jeder normale Mensch sieht in einem kleinen Baby die Liebe Gottes. Schaut dir nur mal ein schlafendes Baby an. Genial. Ein Geschenk Gottes an die Eltern. Man kann es bei dem Jesuskind noch nicht erkennen, welchen Sinn es der Menschheit bringen sollte. Das ist auch bei uns so und bei unseren Kindern. Niemand wird sinnlos geboren. Für jeden hat Gott einen Auftrag. Den Auftrag der Verbreitung des Evangeliums und Hinführung zum Weg, der zum Vaterhaus führt. Deshalb feiern Menschen Geburtstag, dass der Herr uns wieder ein Jahr getragen, gesegnet und die Möglichkeit zum Dienen für ihn geschenkt hat. Wir haben eben derer Leute gedacht. Es lohnt sich, diesen Aspekt neu zu überdenken und den Geburtstag zur Ehre Gottes zu feiern. Auch den zweiten Geburtstag, nämlich den der Hinwendung zum Herrn im persönlichen Leben. Wir nennen das Bekehrung und die Feier dazu mündet meist in der Taufe. Jesus nahm seinen Auftrag vom Vater an. Nehmen wir unseren Auftrag an, mitzuhelfen, dass viele Menschen zur Umkehr ihres verkehrten Lebens führen? Die Geburt Jesu hat das Leben der gesamten Menschheit verändert, ob es jemand will oder nicht. Schon allein der Kalender begann damit mit dem Jahre Null, als Jesus geboren wurde. Bis heute rechnen wir mit den Jahren vor Christus und Jahren nach Christus. Wir leben jetzt im Jahr 2014 nach Christus. Und wissen nicht, wie viele Jahre der Herr der Menschheit noch schenkt und zulässt. Jesus hat seinen Lebensweg zu Weihnachten im Jahr 0 nach unserem Kalender begonnen und er war uns zur Ermutigung. Ein Weg von göttlicher Segnung, aber auch von menschlicher Anfeindung. Bis hin zum gewaltsamen Tod am Kreuz, aber auch zur Auferstehung und Machteinsetzung durch den Vater im Himmel. Sein Leben und Wirken auf der Erde ist für uns und unsere Nachfolger von allergrößter Bedeutung. Lasst uns deshalb aus dem Lied 206 die Verse singen: Jesu, geh voran. Zwei Verse. Fragte ich einmal einen Bruder mittleren Alters nach dem Gottesdienst, hausen, vorm Haus, sagte: Und was hat er denn heute gepredigt? Da sagte er zu mir: Ja, du weißt schon von Jesus. Ach so, sage ich. Ja, du weißt schon von Jesus. Es stimmt ja auf den ersten Blick. Aber es hat mich traurig gemacht und es bewegt mich bis heute, dass Leute aus der Verkündigung gehen, es hören, aber für sich selbst nichts mitgenommen haben. Ich hoffe, dass das heute nicht so ist. Mein Text heute bezieht sich auf Markus 6, die Verse 30 bis 44. Ich lese aus der Jerusalemer Übersetzung. Und die Apostel kamen wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen: Kommt mit mir, ihr allein, an einen einsamen Ort und ruht ein wenig aus. Denn es waren viele, die da kamen und gingen, dass sie nicht einmal Zeit zum Essen hatten. So fuhren sie mit einem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Aber man sah sie abfahren und viele merkten es. Und sie liefen zu Fuß aus allen Städten dorthin zusammen und kamen noch vor ihnen an. Und als er ausstieg, sah er eine große Volksmenge und wurde von Mitleid mit ihnen ergriffen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben, und er begann, sie vieles zu lehren. Und als es schon spät geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sagten: Die Gegend ist einsam und es ist schon spät. Entlasse sie, damit sie in die umliegenden Höfe und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Doch er antwortete ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen. Da sagten sie zu ihm: Sollen wir gehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen: Wie viele Brote habt ihr? Geht, schaut nach. Und als sie nachgesehen hatten, sagten sie: 5 und 2 Fische. Da befahl er ihnen, alle sollten sich in Tischgemeinschaften auf dem grünen Gras lagern. Und sie lagerten sich in Gruppen zu je 150. Dann nahm er die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und sprach das Segensgebet, brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie sie ihnen vorlegten. Auch die 2 Fische teilte er an alle aus, und sie aßen und wurden satt. Und sie hoben die Brocken auf, 12 Körbe voll, und Reste von den Fischen, und die Brote gegessen hatten, waren 5000 Männer. Bis hierher. Sicher werden viele sagen, diese Sache mit der Speisung haben wir von klein auf schon gehört. Wenn wir im Neuen Testament das Leben Jesu betrachten, stellen wir fest, dass Jesus viel in Gleichnissen spricht. Hier ist es aber kein Gleichnis. Hier ist es eine reale Begebenheit. Oh, ich liebe diese Begebenheiten, denn sie birgt so viel Auftrag, so viel Aufforderung und Lebensweisheiten in sich. Eben gelebtes Wirken von Jesus. Was mir hier besonders ins Auge und ins Herz fällt, möchte ich zum Thema dieser Verkündigung machen. Vers 37. Gebt ihr ihnen, sagt Jesus. Doch bevor Jesus das sagen konnte, musste er einige wichtige Voraussetzungen schaffen. Erstens, Jesus wählt sich Jünger oder Nachfolger aus. Dabei geht er nicht in die Führungsriege des Volkes und sucht nach den begabtesten Schriftgelehrten und Lehrern. Nein, Jesus geht von seinem himmlischen Auftrag aus, suchet, was verloren ist. Er geht in den Alltag, nicht in die Vorlesungssäle der Uni. Er wählt uns und unser Gegenüber. Und komisch, ob es ein einfacher oder komplizierter Mensch ist. Keiner hat auf Jesu Frage oder Aufforderung, ihm zu folgen, ablehnend reagiert. Ich glaube, Jesus hat den Lebenskampf jedes Einzelnen gesehen. Wenn wir Menschen ansprechen, sehen wir oft die persönlichen Lebenssituationen nicht. Wir wollen die Botschaft der Rettung weitersagen und erleben oft Ablehnung. Zweitens, Jesus macht seine Jünger dienstbar, indem er sie lehrt und im Alltag praktisch unterrichtet. Jesus muss die Auserwählten erst einmal von ihren falschen Vorstellungen befreien. Alle sahen in Jesus den Veränderer der Gesellschaft, den großen Lehrer und Propheten, der alles so machte, dass das Leben leichter wurde. Jesus musste sie alle, auch uns, erst einmal von seiner himmlischen Herkunft und seinen irdischen Auftrag überzeugen. 3 Jahre Ganztagesschule reichten anscheinend nicht für alle 12 Jünger aus, wenn wir an Judas denken. Wie lange gehen wir denn schon bei Jesus in die Schule? Wie oft versagen wir, obwohl wir das Wort Gottes schriftlich haben? Wie viele Möglichkeiten an Entschuldigungen lassen wir zu, wenn es um Zurüstung und Versammlung der Geschwister geht. Wie gesagt, das sind alles nur Anrisse von Gedanken. Drittens, Jesus überträgt ihnen Verantwortung und macht sie mit den Hauptanliegen seines Kommens auf der Erde vertraut. Während der 3 Jahre Ganztagesschule lernt Jesus seine Auserwählten immer wieder auf Gottes Willen zu hören und nur mit seiner Kraft Entscheidungen zu veröffentlichen. So können wir lesen, dass Jesus nie so einfach gesagt hat, du wirst schon gesund werden oder halte noch etwas aus, es wird schon besser. Nein, Jesus spricht immer ein entscheidendes Machtwort, wie dein Glaube hat dir geholfen, sei gesund oder gehe hin in Frieden oder sündige hinfort nicht mehr. Er wusste, was er da sagte. Es hatte nachhaltige Wirkung auf den, der ihm vertraut. Warum sitzen wir denn eigentlich hier? Wollen wir von Jesus lernen? Uns zurüsten lassen durch geistliche Impulse? Ich denke, das ist auch eine Form, Verantwortung für unsere Umwelt zu tragen. Wir wollen uns ermutigen lassen und durch die Kraft des Heiligen Geistes Zeugen für ihn sein. Voraussetzung zu diesem Handeln ist natürlich, dass uns selber immer wieder bewusst sein muss, warum Gott Jesus auf die Erde geschickt hat. Viertens, Jesus sendet seine Nachfolger aus mit dem Auftrag, die Lebensbotschaft zu verbreiten. Manchmal überkommt mich so eine Traurigkeit, wenn ich das Kommen Jesu vor meinen Herzensaugen vorüberziehen lasse. Geboren in einem Stall am Rande der Zivilisation und das genehmigt von Gott, dem Schöpfer des Universums. Schon dieser Gedanke tut weh. Aufgewachsen als Flüchtling, nirgends richtig gewollt und doch für alle da. Mancher meint, Leid kann man nur bekämpfen, wenn man es selber durchlebt hat. Aber Jesus kannte nicht nur Leid, er kannte auch Freude, Feste, Hochzeiten, gute Zeiten. Aber er vergaß dabei nie den Auftrag seines Kommens vom Vater. Sind wir uns bei all unserer Lebensführung bewusst, was wir als Nachfolger Jesu und Verkündiger der Rettungsbotschaft für eine Verantwortung für andere tragen? Von uns aus können wir diese Last, wenn wir es wirklich ernst meinen, gar nicht tragen. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Fünftens. Jesus gibt seinen Dienern besonderes Werkzeug, Rüstzeug für den Generalauftrag unseres Lebens, nämlich den Heiligen Geist mit den Geistesgaben. Wir können dies lesen ab 1. Korinther. Diese Spezialausrüstung kann jeder empfangen, der sich danach ausstreckt. Wir brauchen diese Gaben des Geistes, um gegen die Angriffe der Finsternis zu bestehen. Wir alle wissen, dass der Kampf des Glaubens und der Sieg, Seelen für Jesus zu gewinnen, vorwiegend in der unsichtbaren Welt ausgetragen wird. Die Ausreden, Entschuldigungen und Absagen ist alles nur fleischliches Geplänkel. Aber Entscheidungen werden im himmlischen Bereich getroffen. Warum haben wir denn die Geistesgaben erhalten? Und übrigens, wer sich deren nicht würdig verhält, dem werden sie wieder entzogen. Wir haben sie bekommen zur Erbauung der Gemeinde, zur Ermutigung der Geschwister untereinander und zur Ehre Gottes. 1. Korinther 14. So kommt also Gottes Weisheit und Erkenntnis nicht von selbst, sonst wären ja die Pharisäer und Schriftgelehrten alles Geistesträger. Das ist eben nicht so. Gottes Geist verteilt diese Gnadengaben eben nicht nach dem Intellekt, sondern nach der Herzensstellung zu ihm. Auch hier gilt, wer hat, der soll auch Gebrauch davon machen. Nur Mut. Sechstens, Gottes Wort und sein Geist sollen uns heute noch zur Seite stehen, solange es noch Tag ist, für unseren Herrn zu wirken. Damit wir uns aber nicht selbst pflegen, sondern noch größere Werke tun helfen, wie Jesus gesagt hat. Wenn Jesus sagt, ihr werdet noch größere Dinge tun als ich, dann glaube ich, ist das folgendermaßen zu verstehen. Jesus hat uns gelehrt, durch Geschwister, Gemeinde, natürlich durch Gottes Wort, seine Mission bis zu seiner Wiederkunft fortzuführen. Größere Taten im qualitativen Sinn, glaube ich, sind hier nicht gemeint. Denn wer könnte wohl eine größere Liebe zu seinen Widersachern und Peinigern haben als Gottes Sohn? Nein, ich glaube, es ist die unermessliche Menge an Seelen, die wir bis zur Wiederkunft Jesus für ihn noch gewinnen können. Dazu hat Jesus mit seinen 12 Nachfolgern begonnen, um dann seine Braut, die Gemeinde, in unzähligen Scharen abzuholen. Wollen wir uns anstecken lassen von dem herrlichen, aber auch herausfordernden Auftrag unseres Herrn, auch noch in den heutigen Tagen? Hilfsmittel und Unterstützung hat uns Gott, der Vater und der Sohn Jesus Christus auf alle Fälle zugesichert. Und in diesem Sinne wollen wir Jesu Aussage, gebt ihr ihnen, verstehen. Wir als seine Nachfolger haben also noch viel zu tun. Wir wollen der Aufforderung Jesu, gebt ihr ihnen, nachkommen. Was können wir ihnen denn geben? Ganz einfach. Das, was unser Herr uns gegeben hat. Das beginnt mit einem bloßen Ansprechen. Ich denke dabei an die Frau am Jakobsbrunnen. Da ist eine Frau, die alle ehrbaren Leute gemieden haben. Jesus übersieht die menschlichen Schranken und spricht sie an. Und aus den alltäglichen, banalen, gib mir Wasser zu trinken, beginnt Jesus eine lang nachhaltige Beziehung zu dieser Frau aufzubauen. Jesus hat ihr Herz getroffen. Ein Herz, das sich nach Freiheit sehnt und doch von ihrer Vergangenheit so gefangen ist, so gebunden ist. Jesus beginnt ihr irdisches Umfeld zu verstehen und aufzuräumen. Er zeigt ihr den Weg zu Gottes neuer Welt. Und was macht die Frau, nachdem sie ihre Lage erkannt hat? Sie geht und sagt es allen weiter. Und genau das sollen wir auch tun. Zeugen sein für das Wirken unseres Herrn. Und dann über die Gehorsamsschritte des Glaubens zur Taufe zu kommen. Mit der Taufe auf den Namen unseres Herrn Jesus Christus findet in meinem Herzen etwas statt, wo ich die Macht von mir abgebe und Jesus übergebe. Ein Herrschaftswechsel vom Ich zu Jesus. Ab jetzt bestimmt mein Leben nur noch Jesus. Manchmal muss man daran erinnert werden, wenn das alte Ich wieder regieren will. Jesus will also in allen Entscheidungen unseres Lebens gefragt sein. Eine Entscheidung für Jesus bleibt also nicht ohne Konsequenzen. Ich hörte jetzt einmal von einer Hochzeit, wo der Mann ungläubig ist, die Frau aber getaufter Christ, dass sie nur standesamtlich getraut wurden, vor dem Gesetz, und auf den Segen des Herrn verzichtet haben. Der Wille des Mannes war der Frau wichtiger als Jesus. Ob da wohl Jesus noch die Herrschaft im Leben der Frau hat? Mir fällt dazu Apostelgeschichte 5, Vers 29 ein. Du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Die frohe Botschaft ist, Gott lässt uns nicht im Stich. Selbst in Verfolgung, in Leid, sogar im Tod will er uns nicht verlassen. Er hat zu der Frau am Brunnen gesagt, ich bin das Leben, ich gebe dir Wasser und du wirst nie mehr dürsten. Das gilt auch für uns. Sie war die erste Missionarin. Sie lief in die Stadt und erzählte von dem Messias. Er veränderte sie und machte sie zu einem brauchbaren Werkzeug. Es ist so wichtig, dass wir alle Probleme und Dinge, die uns beschäftigen, mit unserem Herrn Jesus Christus besprechen. Mache es dir zur guten Gewohnheit, mit Jesus täglich zu reden. Suche eine Zeit der Ruhe von der Hast des Tages und bete. Nur wer betet, kann auch einen antwortenden Herrn erfahren. Wer glaubt, nicht mit Gott reden zu müssen, muss sich nicht wundern, wenn Gott schweigt. Jakobus 4, Vers 8 sagt, dass wenn wir uns Gott nahen, er auch nah bei uns bleibt. Lassen wir uns doch auch ermutigen, die Gebetsmöglichkeiten der Gemeinde zu nutzen. Ich meine konkret die Gebetsstunden mittwochs zum Beispiel, um die Gemeinschaft der Nachfolger Jesu, dem Herrn die Ehre zu geben und ihm in alles, was uns belastet und erfreut, einzubeziehen. Allerdings müssen wir auch bedenken, dass wenn wir uns öffentlich zu Jesus bekennen, wir keine Freunde der Welt mehr sind. Plötzlich stehen wir im Rampenlicht und jede Reaktion, ob gut oder schlecht, wird glaubensbezogen von unserer Umwelt registriert und kritisiert. Der Gegenspieler Gottes wird immer wieder versuchen, uns zu Fall zu bringen und uns zu entmutigen. Aber die Bibel gibt uns viele gute Hinweise, diese Angriffe abzuwehren. Halte dich zu den Nachfolgern des Herrn. Sie sind zwar auch fehlerhafte Menschen, aber sie fürchten und lieben Gott genauso wie du. Unser Herr hat uns wissen lassen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das gilt immer noch. Als ich 1967 Soldat der NVA war und die Tschechenkrise uns ein reichliches halbes Jahr in verschiedenen Feldlagern hat kampieren lassen, da dachte ich auch, ich sei allein als Christ. Zwischen Sträuchern und Bäumen versuchte ich, stille Zeit zu machen und zu beten. Plötzlich gesellte sich ein Katholik zu mir und wir beteten gemeinsam und lasen das Wort. Ich glaube, es gibt überall ein Zwei oder Drei. Welch eine Gnade! Gott ist Liebe und Gnade ist unsere Rettung. Wir dürfen von dem Schuldenerlass unserer Sünde durch Jesus Sühnetod leben. Diese frohe Botschaft und immer noch geltende Botschaft muss heute noch weitergesagt werden und vor allem auch gelebt werden. Manchmal frage ich mich, ob wir überhaupt schon alle Mittel und Möglichkeiten ausgeschöpft haben, um seinen Auftrag an uns, an der Menschheit, zu erfüllen. Die frohe Botschaft muss bis zur Wiederkunft unseres Herrn verkündigt werden. Das ist der Wille des Vaters und Schöpfer der Menschen. Ob durch Fernsehen, Radio, Internet, Konferenzen, Kongresse oder Rüst- und Freizeiten, ob auf der Straße, auf Arbeit, in Alterseinrichtungen, in Gefängnissen oder gar auf Stadtfesten. Der Auftrag bleibt immer derselbe. Da kommen vielleicht Bedenken über Würde, Ehrfurcht und Ernst auf. Aber Jesus hat nicht nach unserer Meinung gefragt. Er handelte zu jeder Zeit aus Liebe. Wie bei der Frau am Jakobsbrunnen. Wenn er die Jünger dort nach ihrer Meinung gefragt hätte, wäre wahrscheinlich nie ein Gespräch mit der Frau möglich gewesen. Jesus durchbrach die gesellschaftlichen Schranken. Er ist eben Gottes Sohn. Es gab aber auch andere Situationen. Da wollte Jesus mit ausgewählten Jüngern allein sein und beten. Aber da haben eben die Elite-Jünger auch versagt. Wie gut, dass es Gnade Jesu gibt. Lasst uns also mehr den Auftrag sehen, als unsere bestimmt auch manchmal berechtigten Gedanken dazu. Sicher würden wir uns wundern, sogar erschrocken sein, wenn Jesus sichtbar an unseren Veranstaltungen und Gottesdiensten teilnehmen würde und unsere Gedanken zu manchen Dingen laut veröffentlichen würde. Lass dich also von Jesu Liebe zum Nächsten anstecken, dann wirst du dich zu einem wunderbaren und brauchbaren Werkzeug Gottes für sein Reich und deren Aufgaben entwickeln. Ich fasse zusammen. Erstens, Jesus selbst wählt seine Jünger bzw. Nachfolger aus. Zweitens, Jesus macht diese Nachfolger dienstbar. Drittens, Jesus überträgt ihnen Verantwortung. Viertens, er sendet sie mit Auftrag aus und gibt ihnen fünftens Rüstzeug, nämlich den Heiligen Geist, die Gaben und das Wort als Werkzeug bis zur Wiederkunft Jesu. Jesus würde auch heute noch sagen, im Aufblick zum Vater, gebt ihr ihnen zu essen. Die Speise, die durch mich an euch gegeben wurde und damit ihr ausdauern könnt. Diese Speise hatte ihm Jesus im Aufblick zum Vater erst gesegnet. In dieser Segnung dürfen wir uns bewegen. Sein Wort ist uns heute diese Speise. Jesus hatte mit seinen 12 Jüngern keinen Club der Abgeschiedenen gegründet, sondern ist in die Öffentlichkeit gegangen, um die Rettungsmöglichkeit für jeden Menschen zu erläutern. Wir wollen unser Herz bewegen lassen, dass uns die Menschen nicht egal sind. Wir wollen echte Nachfolger des Herrn, der Herren sein. Gebt ihr ihnen. Ich wünschte mir nach dem Gebet noch das Lied 759, Jesus, dir nach, weil du rufst. 759 nach dem Gebet.